Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied den zweiten Teil des ersten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Beispiele für die Erfüllung biblischer Prophetie. Biblische Prophetie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich immer hundertprozentig erfüllt. Sie ist von Gott gegeben worden zum Zeichen der Zuverlässigkeit seines Wortes, dass wir zum Glauben an Jesus Christus kommen sollen und zur Warnung für alle Generationen. Im zweiten Brief des Paulus an Timotheus, in Kapitel 3, Vers 16, heißt es: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das Beispiel Ninives. Ninive war die Hauptstadt Assyriens. Zu jener Zeit hatte Assyrien die Weltherrschaft inne und zeichnete sich durch eine überwältigende militärische Macht aus. Ninive galt als die befestigtste Stadt der damaligen Welt und wurde deshalb als uneinnehmbar angesehen. Ihre Mauer soll 30 Meter, das sind 10 Stockwerke hoch und etwa 15 Meter dick, 8 Autos nebeneinander gewesen sein. Die Höhe der Türme soll 60 Meter betragen haben. Vor der Mauer lag ein 45 Meter breiter und 18 Meter tiefer Wassergraben. Es gab eine innere und eine äußere Mauer, die 612 Meter auseinander lagen. Das heißt, dass die gesamte Befestigungsanlage weit über 600 Meter breit war. Zudem waren die Assyrer als äußerst grausames Volk bekannt und deshalb von allen anderen Nationen gefürchtet. Darum war die Freude über das Gericht Gottes über Assyrien groß. Davon lesen wir in Nahum 3, Vers 19. Dein Unglück wird durch nichts gemildert, unheilbar ist deine Wunde. Alle, die davon hören, klatschen in die Hände über dich, denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? Obwohl die Stadt Ninive äußerst stark befestigt war, sollte sie, Jahrzehnte nach Nahums Aussage, mit Leichtigkeit eingenommen werden. Wir lesen in Nahum Kapitel 1, Vers 1 und in Kapitel 3, Vers 12: Ausspruch über Ninive, das Buch der Vision des Nahum. Alle deine Festungen sind Feigenbäume mit Frühfeigen. Wenn sie geschüttelt werden, fallen sie dem Esser in den Mund. Was für eine kuriose Aussage war das doch. Aber die gewaltige Stadt fiel tatsächlich 612 vor Christus in nur 3 Monaten, für damalige Verhältnisse blitzartig. 2 Jahre zuvor, im Jahre 614 vor Christus, hatten die Meder und Chaldäer, die späteren Babylonier, Ninive zwar bereits belagert, aber deren mächtige Mauern nicht durchbrechen können, sodass sie wieder abziehen und sich anderen Städten zuwenden mussten. Wie sollte es zum Fall Ninives kommen? Durch archäologische Ausgrabungen und altertümliche Berichte ist manches ans Licht gekommen, das die Aussagen der Bibel bestätigt. So hat zum Beispiel der Historiker Diodor von Sizilien, der im 1. Jahrhundert vor Christus lebte, den Fall Ninives untersucht und auch einige Gründe genannt, weshalb es dazu gekommen ist. Erstens, durch Alkohol. Gott hat schon lange zuvor gewusst, wie Ninive fallen würde, weshalb er prophezeien ließ in Nahum 1, Vers 10: Denn wie Dornen vom Feuer und wie guter Wein von den Trinkern, so werden sie verschlungen wie Stoppeln, die ganz dürre sind. Sicher ist dieser Vers in erster Linie ein Bild, das darstellen will, wie leicht diese mächtig befestigte Stadt stürzen würde. Dennoch spielte auch der Alkohol beim Fall Ninives eine nicht geringe buchstäbliche Rolle. So wird berichtet, dass der letzte König Assyriens, Assurbanipal, mit seinen Soldaten vor den Toren der Stadt ein großes Trinkgelage abhielt. Die Angreifer überfielen das Lager des Königs mitten in der Nacht und schlossen den König in der Nacht ein. Zweitens durch eine Flut. Dreimal spricht die biblische Prophetie von Wasserströmen und Überflutung. In Nahum Kapitel 1, Vers 8, in Nahum Kapitel 2, Vers 7 und Vers 9. Aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Die Tore an den Strömen werden aufgebrochen und der Palast verzagt. Ninive glich ja von jeher einem Wasserteich, und dennoch fliehen sie. Steht still, haltet stand, aber niemand wendet sich um. Nach einer späteren, erneuten dreimonatigen Belagerung trat der Tigris nach anhaltenden Regenfällen über die Ufer. Er überschwemmte einen Teil der Stadt und riss ein großes Stück der Mauer nieder. So wurde Ninive für die Feinde geöffnet. Drittens, durch Feuer verbrannt. Ninive sollte durch Feuer vernichtet werden. In Nahum 3, Vers 13 lesen wir: Siehe, dein Volk ist zu Weibern geworden in deiner Mitte. Deinen Feinden werden die Tore deines Landes weit geöffnet. Feuer hat deine Riegel verzehrt. Es wird berichtet, dass der König, nachdem die Feinde eingebrochen waren, sich und seine Diener sowie einen Teil seiner Reichtümer verbrannt habe. Später ging alles in Flammen auf. Man fand 1842 bei der Entdeckung Ninives ausgedehnte Aschespuren. Ein Archäologe sagte: Noch nie sah ich ein derart vollkommenes Beispiel eines Rachefeuers, wobei der Russ noch die Luft schwängerte, als wir kamen. Viertens, zahllose Leichen. Eine unzählbare Schar von Menschen sollte beim Fall Ninives umkommen. In Nahum 3, die Verse 1 bis 5 lesen wir: Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße. Viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, so dass man über ihre Leichen strauchelt. Und das wegen der vielen Hurereien der anmutigen Hure, der Zaubermeisterin, die Völker mit ihrer Hurerei verkauft hat und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr der Heerscharen, und ich will dir deine Säume übers Gesicht ziehen, so dass die Völker deine Blöße sehen und die Königreiche deine Schande. Ninive wurde derart überrannt, dass es mit Leichen angefüllt war, über die die Verteidiger stolperten. Fünftens, die völlige Zerstörung. Sie wurde ebenfalls durch den Propheten Nahum angesagt, und zwar mit den folgenden Worten aus Nahum 2, die Verse 10 bis 11 und Nahum 3, Vers 19. Raubt Silber, raubt Gold, denn ihr Vorrat hat kein Ende. Sie ist angefüllt mit allerlei kostbaren Geräten. Leer und ausgeplündert, verwüstet wird sie. Verzagte Herzen und schlotternde Knie und Schmerz in allen Hüften und Totenblässe auf allen Gesichtern. Dein Unglück wird durch nichts gemildert. Tödlich ist deine Wunde. Alle, die davon hören, klatschen in die Hände über dich. Denn über wen ist deine Bosheit nicht ohne Unterlass dahingegangen? Über Ninives völlige Zerstörung hat der Herr auch durch den Propheten Zephania geweissagt, in Zephania 2, die Verse 13 bis 15: Er wird auch seine Hand nach Norden ausstrecken und wird Assyrien vernichten und Ninive zur Wüste machen, dürr wie eine Steppe, so dass sich mitten darin Herden lagern werden, Tiere aller Art in Scharen. Der Pelikan und die Trappe werden auf ihren Säulenknäufen übernachten. Vogelgeschrei wird in den Fenstern ertönen. Auf der Schwelle wird ein Schutthaufen liegen, denn er hat das Zedernwerk bloßgelegt. Das ist die ausgelassene Stadt, die so sicher wohnte, die in ihrem Herzen sprach: Ich bin's und sonst niemand. Wie ist sie zur Wildnis geworden, zu einem Lagerplatz der wilden Tiere? Wer vorübergeht, zischt sie aus und schwenkt verächtlich seine Hand. Ninive wurde völlig ausgeplündert und verwüstet. Ihre Wunde war so unheilbar, dass sie nie wieder aufgebaut und buchstäblich zur Wüste geworden ist. Manche Archäologen und Bibelkritiker glaubten gar nicht an die Existenz Ninives, bis man sie im 19. Jahrhundert entdeckte. Gott entgeht nichts. Der Mensch kann sich mit einer Mauer umgeben und in einem Graben verstecken. Er mag sich auch hinter irdischen Sicherheiten verschanzen. Dennoch wird das Gericht Gottes ihn treffen, wenn er nicht Buße tut. Gott kann man nicht entfliehen. Im Buch Hiob lesen wir in Kapitel 11, die Verse 7 bis 11: Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch. Was willst du tun? Tiefer als das Totenreich. Was kannst du wissen? Ihre Ausdehnung ist größer als die Erde und breiter als das Meer. Wenn er einherfährt, kann er verhaften und vor Gericht stellen. Wer will es ihm wehren? Denn er kennt die nichtswürdigen Leute und sieht auch die Schuld, ohne dass er darauf Acht haben muss. Gott entging keine einzige Sünde der Stadt Ninive. In Nahum 1, die Verse 11 und 14 lesen wir: Von dir ist ausgegangen, der wider den Herrn Arges ersann, der Heilloses plante. Und der Herr hat gegen dich den Befehl erlassen, dein Name soll nicht mehr fortgepflanzt werden. Vom Hause deines Gottes rotte ich gemeißelte und gegossene Bilder aus. Ich will dir dein Grab errichten, denn du bist zu leicht erfunden worden. Gott sah die Sünden Ninives wohl, aber die Gerichtsbotschaft sollte sie zur Umkehr führen. Wenn der Herr uns die Konsequenzen der Sünde vor Augen führt, dann immer deshalb, um uns zu ihm zurückzuführen. Er verkündigt uns die drohende, ewige Trennung von ihm, wenn wir mit unvergebenen Sünden sterben, um uns ewig für sich zu gewinnen. Wer sich warnen und erretten lässt, wird erlöst. Doch wer sich nicht warnen lässt, wird bestraft werden. 100 Jahre vor dessen endgültigem Untergang war Jona in Ninive und verkündigte dort bereits eine Gerichtsbotschaft, die zur Erlösung und Vergebung bestimmt war. Gottes Auftrag an Jona lautete, wir lesen es in Jona 1, Vers 2: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Auf die Botschaft Jonas hin tat die damalige Generation Ninives vom König bis hinunter zum Vieh Buße in Sack und Asche, mit Fasten, Gebet und Flehen. Wir lesen in Jona 3, die Verse 5 bis 10: Und die Leute von Ninive glaubten Gott und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Jona bekundete darauf zwar die Barmherzigkeit Gottes, war aber ganz und gar nicht damit einverstanden. Der Prophet konnte die Liebe Gottes nicht fassen. In Jona 4, Vers 2 lesen wir deshalb: Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Die Antwort des Herrn auf diese Anklage Jonas war seelsorgerlicher Art. Wir lesen in Jona 4, Vers 11: Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh? Letzten Endes aber wandten sich die Menschen in Ninive wieder von Gott ab, so dass es etwa 100 Jahre später unweigerlich zum Gericht kam. Das Beispiel Babylons. Oft sind es die kleinen Dinge, die großen Aufschluss geben. Kleine Töne bringen große Melodien hervor. In diesem Fall geht es um ein Tontäfelchen im British Museum, das nur 13,2 cm lang und 6,2 cm breit ist. Es ist das sogenannte dritte Fragment, die Fall of Ninive Chronicle. Und es hat die Archivnummer 21901. Von dieser Nummer leitet sich auch die Bezeichnung für das Tontäfelchen ab. BM21901. BM steht für British Museum. Und hinter diesem BM21901 steht eine atemberaubende Wahrheit, eine, die im direkten Zusammenhang mit biblischen Weissagungen steht. Weltgeschichte und Prophetie gehen Hand in Hand. Was Gott vorhergesagt hat, erfüllt sich auch auf politischer Ebene. Esra 1, die Verse 1 bis 4 berichtet: Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ: So spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Judäa ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. 70 Jahre Babylon. Im Folgenden wollen wir uns mit der Dauer der babylonischen Weltherrschaft und der babylonischen Gefangenschaft Judas befassen. Ausschlaggebend dafür sind die Angaben Gottes durch seine Propheten. Als Babylon schon einige Jahre an der Macht war, betonte Jeremia in Kapitel 25 die Verse 9 und 11 bis 13: Siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern des Nordens und hole sie herbei. Und sende zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum. Und ich will sie dem Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zu ewigen Trümmerhaufen machen. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden. Und diese Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn die 70 Jahre vollendet sind, dann will ich an dem König von Babel und an jenem Volk ihre Schuld heimsuchen, spricht der Herr. Auch am Land der Chaldäer. Und ich will es zur ewigen Wüste machen. Und ich will über jenes Land alle meine Worte bringen, die ich gegen es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Heidenvölker geweissagt hat. Der Prophet offenbarte im Auftrag des Allmächtigen Folgendes: Die Herrschaft Babylons sollte über dieses Land, Juda und alle diese Völker ringsum 70 Jahre währen. Das schließt andere Nationen wie zum Beispiel Assyrien. Die Assyrer hatten das von Juda getrennte Nordreich Israel schon erobert. Ägypten, Elam, Edom, Moab, Ammon, Tyrus, Sidon und die Philister eindeutig mit ein. Davon lesen wir in Jeremia 25 die Verse 15 bis 25, Jeremia 27 die Verse 3 bis 8 und Kapitel 34, Vers 1. Und das macht deutlich, dass diese 70 Jahre keine Zeitangabe für die babylonische Gefangenschaft Judas war. Die 70 Jahre bezogen sich auf die babylonische Weltherrschaft insgesamt. Die Parallelstelle in Jeremia 29, die Verse 10 und 11, unterstreicht diese Wahrheit. Fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Bedenken wir, dass es nicht heißt, wenn die 70 Jahre für Juda gänzlich erfüllt sind, sondern wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind. Das zweite Chronikbuch erklärt, dass die Verwüstung Judas während der 70 Jahre dauernden babylonischen Weltherrschaft stattfand. Wir lesen in 2. Chroniker 36, die Verse 20 und 21: Den Überrest derer aber, die dem Schwert entkommen waren, führte er nach Babel hinweg. Und sie wurden ihm und seinen Söhnen als Knechte dienstbar, bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. So wurde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias erfüllt. Bis das Land seine Sabbate gefeiert hat, soll es ruhen, solange die Verwüstung währt, bis 70 Jahre vollendet sind. Bis welche 70 Jahre vollendet sind? Die 70-jährige Weltherrschaft Babylons. Im Buch des Propheten Sacharja finden wir den Hinweis, dass Gott die Babylonier wegen seines Zorns über Juda 70 Jahre lang herrschen ließ. Danach kehrte er sich in Gnade wieder seinem Volk zu. In Sacharja 1, Vers 12 lesen wir: Da begann der Engel des Herrn und sprach: Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Sacharja 1, Vers 12. Der Engel des Herrn meinte hier nicht eine 70-jährige babylonische Gefangenschaft Judas, sondern die 70-jährige Weltherrschaft Babylons. Zusammengefasst ergeben diese Stellen folgendes Bild: Babylon wurde zur Weltmacht erhoben, weil Gott zornig auf Juda war. Vergleichen Sie dazu 5. Mose 28, Vers 49 und Jeremia 1, die Verse 13 bis 16. Die Dauer der Weltherrschaft Babylons wurde um Juda willen auf 70 Jahre begrenzt. Die Zerstörung Jerusalems und die babylonische Gefangenschaft des jüdischen Volkes fanden innerhalb dieser 70 Jahre statt.
Es ging durch dunkle Todes.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des ersten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.